Mutter, Liebende, Mörderin, Sklavin, Escape Artist, Spionin und Terroristin. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
Ich bin Sophia.
Und ich bin Julia. Ein Hinweis noch am Anfang, wir sprechen in dieser Folge auch über sexuelle Gewalt und wenn dieses Thema für euch momentan nicht passt, dann hört euch vielleicht eine andere Folge von uns an.
Julia, du hast uns heute ein Buch mitgebracht aus einem Kontext, aus dem wir, glaube ich, noch überhaupt nie ein Buch besprochen haben, nämlich aus Korea.
Genau. Hörst du gern K-Pop zum Beispiel?
Boah, K-Pop und ich, it's not a thing.
Hast du es schon mal probiert?
Nein, überhaupt nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nicht in dieser, ich habe überhaupt keinen Zugang dazu.
Weißt du, was K-Pop überhaupt ist?
Also so
hinter
dem Mond bin ich auch noch nicht. Also ich weiß, dass K-Pop Popmusik aus Korea ist.
Yes.
K-Pop, yeah. Puh, erste Plusnote geholt. Aber ich muss sagen, ich bin keine Hörerin von K-Pop.
Ich habe jetzt auch nicht besonders viel K-Pop-Erfahrung. Vielleicht seid ihr da ja tiefer drin in dem Thema. Schreibt uns jedenfalls, falls ihr K-Pop-Fans seid und was ihr daran cool findet. Und vielleicht könnt ihr Sophia ja dann auch überzeugen.
Bitte, gebt mir ein paar Tipps und bildet mich weiter in dieser modernen Bildungslücke, die ich hier aufzuweisen habe scheinbar.
Genau, aber ich glaube eben, dass sehr viele, die heute Korea oder Südkorea hören, an K-Pop denken oder an Serien, die zum Beispiel auf Netflix sind. Es gibt irrsinnig viele koreanische Serien auf Netflix, falls ihr euch mal da reinschauen wollt. Persönlich hat da bei mir auch das Wissen über Korea aufgehört. Also das war eigentlich alles, bis ich eben dieses Buch, das ich heute besprechen möchte, in die Hände bekommen habe. Und zwar heißt's 8 Lives of a Century-Old Trickster, also die 8 Leben eines jahrhundertealten Trickster. Ein sehr komplizierter Name, auch ein sehr kompliziertes Buch,
okay.
Aber richtig, richtig cool. Also auf der Rückseite des Buches heißt's, die Frau, um die es im Buch geht, war Mutter, Liebende, Mörderin, Sklavin, Escape Artist, Spionin und Terroristin.
Okay,
und
das
all
ist
diese,
sehr vieles in einer Person.
Genau, all diese verschiedenen Facetten dieser Frau werden in dem Buch erzählt anhand von 8 Leben.
Wow.
Und ich war einfach total gehuckt einfach von dieser Idee und habe mich dann reingestürzt und muss sagen, wie die Autorin schafft, all das unter einen Hut zu bringen und in ein Buch zu fassen, noch dazu, wenn sie die Geschichte Koreas im 20. Jahrhundert erzählt, das war wirklich eine Herausforderung und das ist aber richtig, richtig gut gelungen. Also ich kann gleich vorweg schicken, ich war super begeistert von dem Buch und habe auch richtig viel gelernt. Und ein paar der Erfahrungen, die ich mit dem Buch gemacht habe, möchte ich gerne euch erzählen und möchte ich gerne mit euch teilen.
Und bevor wir jetzt gleich eintauchen, muss ich noch sagen, wenn ihr jetzt denkt, ach, die sagen immer Korea, aber es gibt ja Nord- und Südkorea. Ich glaube, darum geht es auch ein bisschen in der Folge, oder? Weil wenn du diesen Zeitrahmen nennst, da hat sich ja viel verändert, auch was nationalstaatliche Grenzen zum Beispiel betrifft zwischen Nord- und Südkorea.
Absolut, genau. Darüber werden wir auch reden. Fangen wir mal von vorne an, oder?
Ja, von vorne ist immer ein guter Anfang. Worum geht es denn im Buch?
Das Buch beginnt in einem Pflegeheim in Südkorea. Dort arbeitet eine Frau, die gemeinsam mit Palliativpatientinnen, also Patientinnen, die schon sehr alt sind und so kurz vor dem Sterben sind, gemeinsam ihre Geschichten aufschreibt. Sie sagt, erzähl mir dein Leben und ich schreibe einen Text und ich würdige das, was in deinem Leben passiert ist und wir teilen diese Geschichte miteinander. Und eines Tages muss sie aushelfen auf einer Alzheimer-Station und trifft dort eine Frau, Grandma Mook, die überhaupt nicht verwirrt ist, die anscheinend auch kein Alzheimer hat und sie wundert sich so ein bisschen, warum die auf dieser Station ist und beginnt mit ihr zu plaudern und zu reden und bietet ihr eben auch an, hey, ich kann auch deine Geschichte erzählen. Und Grandma Mook sagt, eine Geschichte reicht nicht aus, ich brauche mindestens 8 Geschichten, ich brauche mindestens 8 Leben, um all das, was in meinem Leben so abgegangen ist, abzubilden. Und das sind dann die weiteren Kapitel im Buch. Also jedes Kapitel ist ein Leben, es sind unterschiedliche Jahreszahlen, es springt in der Zeit, es springt im Ort zwischen Nord und Süd in Korea und zeichnet allgemein, würde ich mal sagen, so ein sehr, sehr spannendes Mosaik, könnte man fast sagen, von diesem Land, von diesem Kontext, von diesen verschiedenen Ländern, alles durch die Perspektive einer Frau, aber auch mehr als eine Frau. Also wenn man 8 Leben lebt, ist man nicht nur eine Person. Und das finde ich sehr, sehr spannend, wie das im Buch gelingt. Ich beginne mal mit dem frühesten Leben. Das spielt in den 30er Jahren. Zu dem Zeitpunkt war Korea noch nicht getrennt, also Korea war tatsächlich noch Korea. Und es handelt von einem kleinen Mädchen, das gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Vater lebt. Und sie spricht total viele Sprachen, ihre Mutter ist total gebildet und leidet aber sehr unter der Gewalt des Vaters. Und letztendlich in dem Kapitel geht es dann darum, wie sich dieses kleine Mädchen wehrt, sowohl um die Mutter zu retten als auch gegen den Vater. Und was ich auch sehr cool finde in diesem Kapitel ist, dass es sehr viel eben um Sprache, um Wörter geht, um die Frage, wer spricht verschiedene Sprachen. Ich fand das sehr, sehr spannend zu sehen, wie viel Macht, aber eben auch, wie gefährlich Sprache in einem sehr unterdrückten System sein kann. Weil zu dieser Zeit von 1910 bis 1945 war Korea eine japanische Kolonie. Und tatsächlich wurde da auch die Sprache sehr stark eingeschränkt. Also Menschen durften kein Koreanisch sprechen, sie haben japanische Namen annehmen müssen. Und da auszubrechen mit einer Sprache war schon ein riesiger Akt des Widerstands. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch, diese vielfältigen Sprachen, die verschiedenen Namen, und passt natürlich auch zu dem, was wir gesagt haben, es gibt 8 Leben. Und das ist eben eines davon.
Und was du sagst zu Unterdrückung im Kolonialismus von Sprachen, das kenne ich ja auch total aus anderen Kontexten. Also wir haben ja schon oft auch über Literatur aus afrikanischen Ländern zum Beispiel gesprochen, wo die Sprachenfrage eine große ist und wo natürlich auch der Kontext so war und zum Teil immer noch ist, dass es eine extreme Hierarchie zwischen Sprachen gibt. Und im Kolonialsystem noch mehr, dass zum Beispiel Französisch oder Englisch einfach die eine erlaubte Sprache war und lokale Sprachen verboten, zum Beispiel in Schulen, und Kinder, die diese Sprache gesprochen haben, wurden bestraft und so weiter. Und in manchen Kontexten ist es leider heute noch so.
Ja, genau. Und das war eben auch damals so. Ein weiterer Aspekt auch dieses Kolonialismus, der im Buch verhandelt wird, auch aus einer weiblichen Perspektive, ist, dass während des Zweiten Weltkriegs koreanische Frauen als sogenannte Trostfrauen entführt wurden. Also das ist ein euphemistischer Begriff für Zwangsprostitution. Also viele koreanische Mädchen, aber eben auch aus anderen asiatischen Ländern, wurden von ihren Familien entführt und wurden in so Kriegsbordelle gebracht, um den japanischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs unter Anführungszeichen Trost zu spenden. Was natürlich heftig ist, wenn man bedenkt, was für die Soldaten vielleicht trostbar war, für die Frauen eine absolute Hölle.
Ja.
Und auch dieser Teil der Geschichte kommt in dem Buch vor. Das sind natürlich sehr heftige Kapitel, in denen das erzählt wird. Ich fand aber trotzdem, dass eben niemals diese Gewalt irgendwie den Lebenswillen und die Resilienz von den Frauen ausgelöscht hat. Also es war immer in dem Buch, zumindest in der Darstellung, eine Betonung auf Überleben, eine Betonung auf Resilienz, eine Betonung auf Geschichten erzählen, auf seine Stimme nicht verlieren. Auch wenn das wahrscheinlich, keine Ahnung, aber in dem realen Kontext natürlich nicht immer so war, ja, so ganz viel Gewalt, die da ausgeübt wurde. Aber ich fand, dass das Buch da eine gute Balance gefunden hat zwischen nicht beschönigen und das Leid von diesen Frauen tatsächlich darstellen und gleichzeitig ihnen ihre Menschlichkeit und eben auch ihnen ihre Kraft nicht zu nehmen. Und ja, diese Balance hat es wirklich gefunden, finde ich.
Und das heißt, dass Grandma Mook, also unsere Protagonistin, auch eine dieser Frauen war, die hier quasi als Zwangsprostituierte entführt wurde, oder wie ist das?
Nicht ganz. Ich werde euch jetzt nicht genau sagen.
Julia teasert immer an.
Nicht genau sagen, wie Grandma Mook da hineingerät, aber sie ist auf alle Fälle Teil dieses Kontexts. Und dieses Kapitel führt dann auch zu meinem Lieblingskapitel im Buch, was ich euch nachher noch erzählen werde, genauer. Aber vorher vielleicht noch ganz kurz ein bisschen mehr zu den Trostfrauen, unter Anführungszeichen, weil ich das auch sehr spannend finde. In der Vorbereitung habe ich einfach mitbekommen, dass es da noch immer sehr viel Widerstand gibt, auch das Leid von diesen Frauen anerkennen zu lassen, dass diese Frauen, die eben auch immer noch für ihr Recht kämpfen und dass das von der japanischen Regierung immer noch nicht so wirklich anerkannt wird. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Statue, finde ich, die in Seoul, also in Südkorea, gegenüber der japanischen Botschaft errichtet wurde von einer von diesen Trostfrauen. Und ich erzähle euch ganz kurz, wie das ausschaut, weil ich das ein sehr schönes Bild finde. Das ist eine Figur von einem jungen Mädchen, die auf so einem Stuhl sitzt in einer koreanischen traditionellen Tracht und so ihre Hände in ihrem Schoß ballt. Und ihr Schatten, der sozusagen auch Teil der Skulptur ist, ist der einer alten Frau. Und neben ihr ist ein leerer Stuhl, der sozusagen repräsentiert die Frauen, die es nicht geschafft haben, die eben gestorben sind. Und sie hat noch einen Vogel auf der Schulter, was ich total schön finde. Und eben auch so ein stilles, aber starkes Zeugnis für, das wird nicht übersehen, das wird nicht vergessen. Die Kriegsverbrechen von damals sind noch heute ein Teil von diesen Menschen und müssen auch noch anerkannt werden. Und ich habe zum Beispiel auch eine Podcast-Folge gehört, die werde ich euch auch verlinken dann in den Shownotes, wo darüber diskutiert wurde, wie mit dieser Friedensstatue umgegangen werden soll. Sie ist zum Beispiel auch an anderen Orten auf der Welt aufgestellt worden, auch unter anderem in Berlin, was ja ganz irgendwie interessant ist. Warum stellt man das irgendwie in Berlin auf? Und ich fand es eigentlich eine ganz schöne Idee, dass man solche Statuen, die auch einen sehr konkreten Anlass haben oder einen konkreten Fall aufstellt, um generell auf sexuelle Gewalt in Kriegszeiten hinzuweisen und dass das möglicherweise auch eine Tür öffnet für andere Fälle, weil das zieht sich ja praktisch durch, muss man sagen. Das ist ja nicht nur in Korea, Absolut. Dass es das gegeben hat. Ja. Und ja, dass es vielleicht eben auch anders gibt, das Thema breiter zu besprechen. Ja, aber natürlich, es ist immer noch ein sehr heikles Thema und immer noch die Frage, wie man tatsächlich damit umgeht und wie kann so etwas überhaupt erinnert werden, wie kann so etwas überhaupt anerkannt werden im Nachhinein, gibt's da Zahlungen, ist das dann abgegolten? Die japanische Regierung beruft sich eben auf Verträge aus den 60er Jahren, wo das dann angeblich alles abgegolten wurde, alle Kriegsschuld. Und die Frage ist ja, aber es wirkt eben noch bis heute weiter. Und wie geht man denn jetzt heute damit um?
Ja, total schwieriges Thema. Mhm. Und auch finde ich, dass, weil es gibt keinen anderen Begriff noch dafür als Trostfrauen, oder?
Naja, man kann es eben als das benennen, was es war, nämlich Zwangsprostitution in Kriegszeiten. Ja. Also, aber der Begriff wird schon immer noch verwendet.
Schon sehr stark, ich habe auch das Gefühl. Und ich meine, es macht doch irgendwie Sinn, uns unter einem Begriff zu benennen, der auch damals halt viel verwendet wurde, um zu verstehen, woher kommt das. Aber natürlich ist es immer noch diese Beschönigung. Und aber ich finde, das Beispiel zeigt einfach, dass es nicht eine Wahrheit gibt, sondern dass es sehr viel auch um Macht geht. Wer hat denn die Macht, wie zu gedenken und wie zu erinnern oder ob überhaupt erinnert wird? Und ich glaube, gerade sexuelle Gewalt ist so ein Tabuthema in verschiedenen Kontexten, im häuslichen Kontext, aber eben auch im kriegerischen Kontext, dass es einfach ganz lange so ein Privatthema war. Es ist deine eigene Scham, es ist dein eigenes Thema und du musst jetzt individuell damit umgehen, was in dem Krieg passiert ist, aber kein Teil von der öffentlichen Erzählung.
Genau, ja. Und es sind ja auch konkrete Forderungen damit verbunden. Es geht ja nicht nur darum, dass erinnert wird, sondern die Frage ist tatsächlich, gibt es heute noch etwas, was man tun kann, um diese Frauen zu entschädigen? Absolut. Was natürlich, also kaum etwas kann, also nichts kann das wieder gut machen.
Absolut, ja. Und wenn ich als Land sage, ja, es tut mir leid, ich erkenne das an, wir haben hier eine riesige Schuld auf uns genommen, dann ist die Frage, okay, wie kannst du diese Schuld ein Stück weit begleichen? Und dann geht es natürlich sehr schnell um Geld. Und da wehren sich auch viele Staaten dagegen.
Ja, also ein wirklich schweres Thema, das sich wirklich noch bis heute zieht und auch in anderen Kontexten, nicht nur in Korea, verhandelt werden. Jetzt aber, um ein bisschen aufzuatmen, weil so ging es mir dann beim Buch auch, dass ich dann so ein bisschen einen Durchhänger hatte vielleicht auch, weil es wirklich so schwere Themen sind, geht's dann über in mein Lieblingskapitel,
okay,
das ich euch jetzt ein bisschen erzählen möchte. Dieses Kapitel schließt mehr oder weniger an diese Phase der Trostfrauen an und erzählt, wie unsere Hauptfigur zurückkehrt, sich fragt, wie kann sie jetzt wieder ein neues Leben anfangen, ihre eigene Familie, da hat sie keinen Kontakt mehr, sie hat niemanden mehr, wo sie zurückkehren kann und dann beschließt sie, in das Leben einer der Frauen zu treten, die verstorben ist, als eben Trostfrau, unter Anführungszeichen. Die hat nämlich immer von ihrem Ehemann erzählt und von ihrem Leben und hat sehr viele Geschichten mit den Frauen geteilt und ihnen damit auch irgendwie Hoffnung gemacht. Und unsere Protagonistin beschließt, diesen Ehemann von ihrer verstorbenen Freundin zu suchen und sich als diese verstorbene Freundin auszugeben. Wow. Sie nimmt ihre Schuhe, zieht diese Schuhe an und findet tatsächlich diesen Mann. Und es sind 10 Jahre dazwischen vergangen. Sie hat sich natürlich sehr verändert. Er hat sich auch verändert. Und man muss dazu sagen, als die geheiratet haben, war sie noch ganz, ganz jung, also fast noch ein Teenager, weil die Idee war, dass man sie sozusagen auch vor dieser Entführung und vor der Zwangsprostitution schützt, indem man sie verheiratet. Hat in dem Fall leider nicht geklappt. Aber die beiden kannten sich mehr oder weniger auch noch gar nicht, als sie geheiratet haben. Und dann 10 Jahre später ist natürlich total viel passiert. Und sie kommt zurück und tritt so in das Leben von ihrer verstorbenen Freundin. Und der Mann merkt irgendwie, da ist was anders. Natürlich ist ihr Körper auch gezeichnet von diesen ganzen, von dieser ganzen Gewalt. Aber was ich so schön fand in dieser Geschichte war, dass er auch beschließt, sie nicht danach zu fragen, sondern ihr einfach die Zeit zu geben, die sie braucht und einfach zu sagen, ich bin da, ich warte, bis du soweit bist, mir zu erzählen, was auch immer du mir erzählen willst. Und ich fand das einfach so eine so schöne Reaktion, auch in dieser, nach dieser ganzen Verletzungen, die sie erlebt hat, dass da einfach jemand ist, der sie so respektvoll behandelt, auch ihr diesen Raum gibt und sie nicht drängt oder nicht pusht. Und ich fand auch spannend, wie aktiv Warten sein kann.
Okay, schön, ja.
Warten wird vielleicht oft als was Passives dargestellt, als etwas, na, ich bin einfach da und ich tue einfach nichts und ich warte einfach, bis die Zeit vergeht. Aber wie aktiv und stark eigentlich es ist zu sein, ich bin da, ich bin präsent, ich gebe dir den Raum, aber ich warte auf dich. Und ich will natürlich auch was, ja, ich habe auch Bedürfnisse, ich will auch irgendwie, vielleicht will ich wissen, was mit dieser Frau passiert ist, vielleicht will ich wissen, ob sie tatsächlich meine Frau ist, denn da gibt es dann schon irgendwie auch Zweifel, aber einfach zu sagen, ich gebe dir den Raum und ich warte hier in dieser ganz aktiven Situation und Position, ohne dich zu überfordern oder zu überrumpeln, fand ich irrsinnig toll.
Ja, und sehr stark auch.
So stark und das hat mich wirklich, ja, richtig, richtig berührend fand ich das.
Schön. Und gleichzeitig lügt sie ihn ja an.
Sie lügt ihn an, aber er akzeptiert das.
Ja.
Er akzeptiert das und er respektiert das auch. Weil oft, man muss auch dazu sagen, wahrscheinlich in solchen extremen Situationen und solchen extremen Fällen und nach so schlimmen Erfahrungen kann es vielleicht auch sein, dass man die Wahrheit tatsächlich nicht sagen kann. Dass man die Wahrheit niemandem zumuten kann und dass man auch das irgendwie anerkennt. Also ich fand das wirklich einen sehr, sehr, sehr schönen Umgang in dem Buch. Und ich habe mir einfach gedacht, dieses Kapitel würde ich sogar, wenn ich das Buch jetzt nicht nochmal lesen würde, allein nur dieses Kapitel würde ich gerne wieder lesen, weil es so schön war. Mm. Und ich glaube, wir haben auch mal drüber gesprochen, dass wir im Podcast, also außerhalb des Podcasts haben wir drüber gesprochen, dass wir nicht so viele gute Männerfiguren tatsächlich in unseren Büchern schon besprochen haben. Wir waren dann so ein bisschen, oh Gott, das müssen wir unbedingt ändern. Positive Männerfiguren auch hervorzuheben. Und ich finde, das war wirklich eine sehr, sehr positive Figur. Und ja, also
sehr gut. Wartet. Danke dafür. Wartet, Liebe. Macht das. Okay, die Botschaft wäre jetzt eine gute Männerfigur im Buch und vielleicht auch außerhalb. Kleiner Hint. Warten kann sehr stark sein und kann sehr aktiv sein und kann sehr ermöglichend sein.
Und respektvoll und liebevoll kann das auch sein.
Ja.
Und nicht einfach zu sagen, so jetzt werden meine Bedürfnisse nicht mehr gestillt, jetzt laufe ich weg.
Ein Hoch auf die Männer, die gut warten können.
Yes.
Yes.
Hello. ja, das war mein Lieblingskapitel.
Sehr gut. Okay, und die Geschichte geht jetzt weiter. Das heißt, du hast kurz erzählt über den japanischen Kolonialismus und dann auch das Ende des Kriegs, nehme ich an, oder? Da war dann wahrscheinlich dein Lieblingskapitel war dann wahrscheinlich Ende des Zweiten Weltkriegs.
Genau.
Um diesen Dreh. Wie ging es dann weiter? Weil dann haben sich ja Nord- und Südkorea geteilt.
Genau. Es war dann so, dass nachdem Japan kapituliert hat, 1945, haben sie auch ihre Kolonie in Korea aufgegeben und die wurde dann zwischen den Alliierten, zwischen den US-Amerikanern und zwischen der Sowjetunion aufgeteilt in Nord und Süd. Und es gab dann schon immer wieder auch Versuche danach, das wieder zu vereinigen, eben im Koreakrieg, der eben von 1950 bis 1953 gedauert hat. Und eigentlich seither hat sich die Trennung zwischen diesen zwei Teilen von Korea verfestigt. Und wie gesagt, bis heute sind da total angespannte Stimmungen. Wir kennen das immer wieder von Raketentests oder von irgendwie Provokationen auf beiden Seiten. Also ja, der Koreakrieg hat eigentlich nie geendet, muss man so sagen.
Und man kann ja auch sagen, die Ausrichtung von zwei Ländern, die so viel Geschichte miteinander teilen, könnte unterschiedlicher ja kaum sein.
Ganz genau.
Mit dieser Diktatur im Norden, der Demokratie, aber auch einem total kapitalistischen Land im Süden.
Genau, ja, also die Länder gehen wirklich total auseinander. Was im Buch aber auch spannend war, war, dass man gesehen hat, vor allem durch das Thema Spionage, dass da doch immer noch relativ viel eigentlich, sag ich mal, Vor- und Zurück-Beziehungen zwischen den Ländern ist. Also, dass es immer wieder Menschen gibt, die eben von Norden in den Süden oder umgekehrt gehen oder auch vom Norden nach China zum Beispiel. Mhm. Also, es grenzt ja eigentlich an China und ist durch einen Fluss auch getrennt. Und auch unsere Protagonistin macht diese Grenzüberschreitung immer wieder.
Okay, in welche, also immer wieder, in beide Richtungen oder in welche Richtung?
Also im Zuge ihrer, ich habe es ja eh schon am Anfang gesagt, sie war auch Spionin, also im Zuge ihrer Spionagetätigkeit ist sie dann natürlich irgendwie beides, ja, ist sie auf beiden Seiten irgendwie zu Hause, weil sie vielleicht im Süden lebt, aber tatsächlich Aufträge hat, irgendwie für den Norden zu spionieren oder dann doch entkommt und so weiter. Also wie gesagt, ich will nicht zu viel erzählen.
Ich weiß, ich merke, du bemühst dich wirklich hart.
Ich bemühe
so
hart.
Ein bisschen zu erzählen und trotzdem nicht zu spoilern. Ich finde, du machst es gut, weil ich bin schon sehr gehookt auf jeden Fall.
Ja, gerne.
Buch und würde
danke.
Jetzt gern
alles wissen.
Mehr aus dir herauskitzeln. Aber ich weiß auch, dass ihr, die ihr uns gerade hört, nicht so auf Spoiler steht. Und ich werde dich dann nachher noch ausquetschen.
Alles gut, ja, das machen wir. Genau, also das war für mich auch eine interessante Erfahrung, weil man eben, wenn man irgendwie vielleicht auch nicht so viel über diesen Kontext weiß, denkt man sich, okay, Nordkorea total abgeschottet, keine Verbindung irgendwie in westliche Länder oder auch in den Süden oder so. Aber tatsächlich wird im Buch doch relativ viel an Beziehungen irgendwie dargestellt. Und für mich hat vor allem auch diese Trennung zwischen Nord und Süd eine Entsprechung im Buch gefunden, weil natürlich auch, wenn du zwei so unterschiedliche politische Systeme und Gesellschaften hast und dazwischen wechselst, wie es eben unsere Hauptfigur tut, auch ganz unterschiedliche Versionen von dir selbst brauchst. Und das sind auch wieder verschiedene Leben, die sie lebt. Und ich dachte mir dann, wenn ein Land eine so vielschichtige Geschichte hat, auch mit so vielen Brüchen und Zäsuren, und so vielen wechselnden Machtverhältnissen und so vielen verschiedenen Einflüssen und Playern, die dann reinkommen und irgendwie die Macht übernehmen, dann hat das auch auf das Individuum total große Auswirkungen und auch auf die verschiedenen Anteile einer Person, die dann rauskommen. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass das Buch da tatsächlich auch eine Entsprechung in dieser koreanischen Geschichte findet, dass es so vielfältig ist und deswegen auch die Figur der Hauptfigur Grandma Mook so vielfältig ist.
Ja, ich finde das spannend auch, das so literarisch auf die Spitze zu treiben, zu sagen, in verschiedenen Kontexten ist man auch ein unterschiedlicher Teil der eigenen Persönlichkeit. Nicht um zu sagen, ich bin jetzt irgendwie gespalten, aber einfach die verschiedenen Anteile, die jede Person von uns hat. Und ich kenne das ja von mir selber, dass ich in Familie, Job, in unterschiedlichen Freundeskreisen, aber eben vielleicht auch in sprachlichen Kontexten, denen ich mich bewege, einfach unterschiedliche Anteile von mir mehr zeige und weniger zeige und mir dann literarisch zu überlegen, in einem Kontext, der eben so von Brüchen und Zäsuren geprägt ist, was macht das auch mit den Brüchen innerhalb von einer Person?
Mm.
Voll spannend eigentlich, das so durchzudeklinieren irgendwie.
Mm. Ja, und gleichzeitig denke ich mir, man hätte dieses Buch auch weniger verwirrend gestalten können.
Okay.
Also ich war wirklich Fan.
Ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben, meinst
naja,
du?
Das Problem, das ich so ein bisschen sehe, und jetzt komme ich ein bisschen auch zu den Kritikpunkten, ist, dass die Erzählperspektive gewechselt hat, auch wenn die Figur Grandma Mook, also unsere Hauptfigur, sich nicht wirklich verändert hat. Also es gibt zum Beispiel auch ein Kapitel, das ist erzählt aus der Perspektive eines kleinen Jungen, der 1961 lebt und das passt natürlich überhaupt nicht zusammen, weil Grandma Mook in den 30er Jahren jung war. Und ich war einfach total verwirrt, weil ich dachte, okay, wechselt sie auch ihr Geschlecht? Ja, das ist auch ein Thema. Mhm. Also sie ist sicherlich eine sehr fluide Figur, die auch jetzt nicht rein irgendwie in der Weiblichkeit oder so verhaftet ist, sondern wesentlich weniger auch diesem binären Geschlechterverhältnis entspricht, einfach auch, weil sie sich so viel verändert. Mhm. Aber da waren viele Momente dabei, wo ich einfach als Leserin mich dann nicht ausgekannt habe. Und das wäre theoretisch nicht notwendig gewesen, denke ich mir.
Also, das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, die Ich-Erzählerin bleibt halt immer eine Person, weil sie ist eh schon so viele unterschiedliche Personen.
Genau, und es wirken die Kapitel auch jedes Mal total anders, obwohl die Ich-Erzählerin vielleicht oftmals gleich bleibt, aber ich war trotzdem einfach verwirrt. Also ich glaube, das hätte man auch ein bisschen anders gestalten können. Letztendlich, wie gesagt, waren die einzelnen Kapitel aber so gut und dicht und so spannende Atmosphären und Kontexte, dass ich trotzdem voll dran geblieben bin. Also es waren im Prinzip Kurzgeschichten, die mich jedes Mal voll gehuckt haben. Das nächste war wieder eine neue Kurzgeschichte, die mich auch wieder voll gehuckt hat. Und irgendwie habe ich mich zwar nicht ausgekannt, aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, wie passt das alles zusammen? Wo sind die Verknüpfungen? Wo sind die Verbindungen? Ein paar mehr Verknüpfungspunkte, finde ich, hätte man für die LeserInnen hinzufügen können, damit man sich nicht gar so viel plagen muss. Aber grundsätzlich, ja, ist es wirklich der Autorin gelungen, ein sehr spannendes, komplexes, vielfältiges Bild zu zeichnen. Und eben auch über so einen langen Zeitraum. Und einer so komplexen Geschichte muss man bedenken, dass das ein Debütroman war von der Autorin Mirine Lee.
Ja. Apropos Zäsur, ich muss jetzt kurz aus dem Nähkästchen plaudern, liebe Julia.
Zäsur, mach mal eine Zäsur.
Ich mache eine Zäsur. Wir sitzen hier nämlich in einem Hotelzimmer.
Das stimmt.
Wir sind gerade auf einer, die Buch-Workation, wie man das so in unserem schicken Influencer-Drinnen-Dasein nennt. Eine Mischung aus Work und Vacation. Und es hat gerade an der Tür geklopft und wir mussten diese Aufnahme auch abbrechen, weil jemand kommen wollte und ich weiß nicht, ob sie uns schon aus dem Zimmer werfen wollten. Es ist nämlich 10 und wir dachten, es ist Checkout eigentlich erst um 11, keine Ahnung. Auf jeden Fall reizen wir hier unsere Möglichkeiten aus. Aber
wir sind auf Messers Schneider, nehmen wir diese Folge auf.
Ja, wir sind badass. Aber irgendwie passt diese Zäsur ja auch zum Buch.
Ja, stimmt.
Wir hatten auch einen Bruch in unserer Aufnahme.
Oh mein Gott, wir hatten so viele Brüche schon in dieser Aufnahme. Ich will jetzt die anderen Brüche gar nicht erzählen. Ja.
Hoffentlich merkt ihr das nicht.
Genau. Wenn wir schon bei Zäsuren sind, mache ich jetzt noch eine Zäsur und erzähle euch, dass ihr uns natürlich via Steady unterstützen könnt. Denn wie ihr wisst, machen wir diesen Podcast ehrenamtlich und wir stecken ganz viel Herzblut und Liebe hinein. Wir machen viel Recherche, viel Arbeit. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr, ja, ein paar Euro im Monat oder vielleicht im Jahr übrig hättet für feministische Literaturkritik. Ihr könnt auf steadyhq.com/diebuchpodcast vorbeischauen und ein Unterstützungspaket auswählen. Da gibt's auch ganz viele schöne Goodies. Zäsurende.
Zäsurende. Jetzt hast du gesagt, okay, der Autorin ist es einfach gelungen, weil sie spannende Kurzgeschichten erzählt hat, dass das einfach das Ganze so ein bisschen zusammengepickt ist und geklippt ist und gepasst hat, irgendwie trotzdem. Mhm. War das einfach für dich das Hauptargument, warum du sagst, das Buch ist irgendwie gelungen, diese Geschichte? Oder gab es da noch was?
Ich finde, ein Schlüssel, um die Geschichte auch gut zu verstehen, steckt schon im Titel. Da kommt ja das Wort Trickster vor und vielleicht habt ihr dieses Wort schon mal gehört, vielleicht auch nicht und stammt so aus der, ich würde mal sagen, Mythologie, Folklore aus unterschiedlichen Ländern. Und zwar sind das Figuren, die so Grenzgänger sind, die auch oft, ich würde mal sagen, Machtverhältnisse umdrehen, die in manchen Kontexten auch übernatürliche Kräfte haben, die so Shapeshifter sind, also ihre Form auch verändern können. Also als Beispiel, ich würde mal sagen, vielleicht in einem europäischen Kontext kennt man vielleicht den Clown, der oftmals in unterschiedlichen Verkleidungen auftaucht und Dinge auf den Kopf stellt, könnte man sagen. Ich kannte das auch aus so Native American Geschichten, wo es zum Beispiel die Figur des Kojoten gibt, der immer wieder reinkommt und so eine Trickster-Qualität hat. Oder ich glaube, du hast auch schon immer wieder mal erzählt, oder? Dass du das auch kanntest.
Ja, ja, von verschiedenen afrikanischen Mythologien und Geschichten. Da gibt es dann oft die Hyäne.
Genau, die Hyäne oder auch der schlaue Fuchs. Darüber habe ich auch gesprochen. Ja. Also das sind so Figuren, die zwischen den Welten wandeln. die Grenzen überschreiten können. Und ich finde, Grandma Mook ist genauso eine Figur. Die wandert zwischen Nord und Süd, die wandert zwischen den Sprachen, zwischen den Zeiten und ist wahrscheinlich auch notwendig, in so einer bewegten Geschichte ein Trickster zu werden. Und ich fand das auch eine sehr schöne Idee, auch weil sowas einen Aspekt von Überleben hervorkehrt, von wie passe ich mich an, wie schaffe ich es da durchzukommen durch all diese verschiedenen Situationen. Und ja, fand eigentlich das ganz cool, das auch mit einem Aspekt der Mythologie oder Folklore zu verbinden.
Und auch so ein bisschen jenseits von Gut und Böse, oder?
Das stimmt, das sind ja auch so zwiegespaltene Figuren, die eben nicht sich unbedingt an einen Moralkodex halten, die so, ja, ein bisschen ambivalent sind, könnte man sagen. Am Schluss habe ich noch eine Anekdote für euch, die für mich nochmal so voll viel Verständnis auch für das Buch und für die Entstehung des Buches hervorgeholt hat. Und zwar hat die Autorin Mirinae Lee, die wie gesagt Südkoreanerin ist, eine Großtante, die aus Nordkorea geflüchtet ist oder übergelaufen ist. Ich weiß nicht genau, was da das richtige Wort ist. Im Englischen spricht man von Defector, also Überläufer. Und die dann auch ihre Familie dort zurückgelassen hat, also im Norden. Und am Ende ihres Lebens wollte Mirinae Lee, die Autorin, ihre Geschichte aufschreiben. Nur hatte diese Frau bereits Alzheimer und konnte ihre Geschichte nicht mehr so ganz erzählen oder konnte ihre Geschichte nicht mehr kohärent erzählen. Und die Autorin hat deswegen eine Mischung aus den Geschichten dieser Frau, aus ihrer eigenen Fantasie, aus historischen Erzählungen, aus Zeitzeugenberichten gebastelt, die so eine Version der Geschichte ihrer Großtante sein könnte, wie sie vielleicht stattgefunden hat oder wie sie vielleicht nicht stattgefunden hat. Und ich finde auch, einerseits finde ich sehr berührend diese Idee, dass jemand seine Geschichte nicht mehr erzählen konnte. Und andererseits finde ich es auch schön, wenn daraus etwas Größeres entsteht, das nicht nur die Geschichte einer Person ist, sondern eine Vielzahl von Stimmen vereint. Die Autorin hat zum Beispiel auch mit vielen Menschen gesprochen, die eben aus dem Norden in den Süden migriert sind und ihr dann erzählt haben, wie es war und wie es ihnen ging. Und sie hat also ganz vieles zusammengesammelt und das alles in diesem Container, diesem Buch verarbeitet. Mhm. Und letztendlich wirklich ist ihr das sehr gut gelungen, finde ich.
Schön. Und mich berührt auch ein bisschen diese Idee aus den Erzählungen von einer Person, die zum Beispiel von Alzheimer betroffen ist, so etwas Kreatives rauszunehmen und nicht das einfach zu sehen als nur Verlust von Erinnerung und zu sehen, was nicht mehr da ist, sondern auch zu überlegen, was ist das kreative Potenzial, was darin liegen könnte, selbst wenn das jetzt vielleicht nicht die eine Wahrheit ist, nach der ich suche, der Vergangenheit, aber trotzdem kriegt man vielleicht so Eindrücke oder kann sich Gefühle und kann sich dann wiederum etwas bauen daraus.
Genau, und ich finde auch ehrlich gesagt, dass diese Verwirrung, die man beim Lesen empfindet, vielleicht auch so ein bisschen widerspiegelt, wie es der Autorin ging, als sie die Geschichten ihrer Großtante gehört hat und sich gefragt hat, wie passt das zusammen? Ich kenne mich nicht aus. Was? Warum ist das alles so durcheinander? Ja. Und dass man durch das Lesen auch so eine gewisse Erfahrung mitbekommt von so kompliziert ist Erinnerung, so kompliziert sind Geschichten, so schwierig ist es vielleicht auch, ein Leben nachzuerzählen, das so unterschiedlich war, eben aus 8 Versionen besteht in dem Fall. Und als Leserin erlebt man das auch ein bisschen mit. Und ich muss sagen, als ich diese Information über die Entstehung des Buches bekommen habe, habe ich auch ein bisschen Frieden gefunden damit, dass ich mich eben oftmals nicht ausgekannt habe, weil ich mir gedacht habe, ja, so ist es eben. Es macht nicht immer alles Sinn.
Ja, und gerade ein Leben ist ja so manchmal kompliziert und verworren. Mhm. Und wenn man es dann versucht zu erzählen von A nach B bis Z, dann macht man vielleicht so eine gerade Linie draus. Mhm. Und das genau hat die Autorin ja dann nicht gemacht mit dem Leben.
Hätte sie wahrscheinlich auch machen können, was total geradlinig ist. Aber eigentlich finde ich schöner, dass sie was Komplexeres draus geschaffen hat.
Ich habe jetzt total viele Eindrücke von diesem Buch, total viele kleine Schlaglichter und ja, vielleicht mal eine Frage auch an dich, wenn du jetzt so zurückdenkst an das Buch, was ist das, was du sagst, das nimmst du dir jetzt mit?
Was ich mir, glaube ich, mitnehme, ist die Frage, kennen wir denn tatsächlich die weibliche Perspektive auf Kriege, auf kriegerische Auseinandersetzungen, auf so weltpolitische Veränderungen? Wie präsent ist diese Perspektive. Und ich fand es eben so schön, dass hier wirklich diese weibliche Perspektive total im Zentrum gestanden hat. Einen Aspekt, den ich nicht erwähnt habe, aber der auch sehr klar rausgekommen ist für mich, ist, dass auch von den US-amerikanischen Soldaten viel Gewalt gegen Frauen ausgegangen ist. Also dass diese Veränderung hin von den japanischen Soldaten zu den US-amerikanischen Soldaten für die Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen waren, kein so großer Unterschied war. Das hat sich so ein bisschen bei mir auch eingebrannt. Ich habe aber auch gemerkt, wie wenig ich weiß, wie viel es da irgendwie noch zu lernen gibt und auch, wie wertvoll es ist, hinter eine Oberfläche zu schauen. Wenn wir am Anfang über Popkultur gesprochen haben, die wenigsten von uns wissen wahrscheinlich, was da für eine wirklich harte Geschichte dahinter liegt. Und ich finde es schön, dass vielleicht auch durch Popkultur jetzt viele junge Leute mehr über dieses Land oder diese Länder oder diese Kultur lernen wollen, einfach weil sie lustige Songs gehört haben auf TikTok.
Was ich mir mitnehme, nicht vom Buch, weil das hast dir du gelesen und in unseren Folgen machen wir es meist so, dass einer das Buch liest und der andere darf ausfragen, was ich heute machen dürfen. Aber was ich mir von der Folge mitnehme, ist, glaube ich, wirklich so diese Idee, es passen so viele Leben in ein Leben und wenn der politische Kontext so komplex ist, dann muss ich ein Leben immer wieder neu anpassen. Und wenn es viele Brüche im Außen gibt, gibt es wahrscheinlich auch viele Brüche im Innen. Finde ich irgendwie eine einfach spannende Idee, das auch literarisch zu verarbeiten. Und mein zweites Takeaway ist, ich werde mir jetzt K-Pop anhören. Das machen wir jetzt. Und ich gehe nicht von der Popkultur zur Geschichte, Geschichte zur Popkultur.
Genau, du hast jetzt schon die ganze harte Wahrheit kennengelernt und jetzt hören wir uns ein bisschen was Lustiges an und was Unterhaltsames, genau. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ja, wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.
Bis zum nächsten Mal. Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen.
Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.